Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, für wen KI noch so notwendig ist?
Wir hatten ja im Podcast, hatten wir ja schon mal die DATEV für die Steuerberater und wir hatten Copilot für die Unternehmen.
Ach, alles Unternehmen, ne?
Genau. Aber in der Politik, wie sieht es da aus?
Genau. Genau. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt Abgeordnete bin und stehe so in der Öffentlichkeit wie unser Parlamentarier? Muss es auf Social Media agieren, muss Pressestimmen herausgeben und so weiter? Also was ist denn da? Wie kann mich KI denn da unterstützen? Und da haben wir heute den David Fischer zu Gast, der uns mal von seiner Arbeit bei den Grünen einen Einblick gewähren wird. Also ich bin gespannt, was er zu erzählen hat.
Also ich auch, insbesondere weil es ja auch die Parallelen gibt. Stellt euch vor, also was so ein Politiker machen muss, ein Spitzenpolitiker, ist eigentlich das, was auch führende Manager in Unternehmen machen müssen. Auf Social Media präsent sein, ganz schnell Texte verarbeiten.
Mm, absolut.
Und vielleicht lernt man da was draus und kriegt viele Inspirationen auch für die interne Kommunikation im Unternehmen. Insofern.
Ja, schauen wir mal. Dann sagen wir mal Film ab und viel Spaß. Der parlamentarische Alltag in der Außenkommunikation ist nicht so ganz einfach. Presseaussagen scannen, Dokumente lesen, verstehen und Kernaussagen herausfiltern. Sich damit positionieren, repräsentieren und Mehrwerte für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, ist ungleich schwerer. Und im Prinzip, wenn man es mal vergleicht, ganz ähnlich zu vielen Unternehmen. Viele Informationen schnell verarbeiten und sich kompetenter zu äußern. Dafür benötigen Politiker wie Unternehmer intelligente Systeme. Richtig, wir sprechen von KI, die ihn bei der Zusammenfassung und Formulierung unterstützen. Also, Copilot, schreib mir mal meinen nächsten LinkedIn-Text. Naja, das ist dann eben doch nicht so einfach. Und welche Herausforderungen und Chancen dahinter stehen, das erklärt uns heute David Fischer. Er ist nicht nur der Pressesprecher und Kommunikationschef der Fraktion Grüne in Baden-Württemberg, vielmehr ist er Kommunikations- und Rhetoriktrainer und wird uns heute mal verraten, ja eben, wie es richtig geht. So, hallo David. Was gibt's zu dir noch zu sagen?
Ja, im Grunde, Sandra, hast du jetzt ja schon sehr viele Punkte abgehakt. Ich freue mich, bei euch zu sein. Wie du auch schon vorgestellt hast, komme ich aus verschiedenen Bereichen und habe überall so ein bisschen was mitgenommen vom Journalismus über das Kommunikationstraining bis eben hin zur KI. Also da haben wir einen ganz vollen Korb an Themen und ich freue mich darauf, mit euch da in die Tiefe zu gehen.
Ah, super. Und also du bist Pressesprecher, David. Wie, vielleicht erklärst du uns mal oder gibst uns ein bisschen Hintergrund, wie sieht denn so die Arbeit aus? Siehst du dich da so als Dienstleister für die Politiker, um sie da zu unterstützen? Also wie sieht das aus so bei dir, so der tägliche Arbeitsalltag?
Ja, also Pressesprecher, da stellt man sich ja natürlich immer so das vor, was man aus Hollywood kennt, ne? Das sozusagen das Blitzlichtgewitter und no comment. Aber so sieht mein Alltag dann tatsächlich nicht aus. Ich bin Dienstleister für meine Abgeordneten. Ich versorge sie mit interner Kommunikation, wenn es neue Gesetzesvorhaben gibt. Dann gehen wir darauf ein, was so die nächsten Schritte sind. Wir informieren aber auch die Öffentlichkeit in verschiedenen Kategorien. Also die klassische Pressearbeit, die Journalisten, wir übersetzen sozusagen von der dann doch teilweise sehr komplexen juristischen Sprache allgemeinverständlich, aber auch hinzu, was jetzt die Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger sind, ja, welche Vorteile eine Gesetzesinitiative mitbringt. Und heute ist es umso wichtiger, das Ganze eben auch multimedial aufzubereiten, auf Social Media. Und da hilft uns KI, um eben gerade nochmal zielgruppenspezifisch auf einzelne Personen, auf einzelne Gruppierungen einzugehen.
Genau, du bringst jetzt schon genau das Stichwort KI. Ja, wir haben es ja kennengelernt auf LinkedIn, da hast du dort schon so ein bisschen geschrieben über U-Boote, die ihr nutzt. Aber um einfach mal von Beginn an zu starten, wie kamst du eigentlich drauf auf dieses KI-Thema? Also hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt, so in der Politik KI, wir diskutieren das in den Unternehmen schon länger, aber dass in der Politik das auch schon so weit ist, war ich sehr erstaunt. Aber sag selbst.
Also tatsächlich ist es so, KI in der Politik ist noch nicht weit verbreitet. Ja, also es gibt eine gewisse Anzahl von Menschen in Deutschland, die sich damit auseinandersetzen, die aber vor allem eher so hemdsärmlich unterwegs sind. Und so sehe ich mich auch. Ich sehe mich da nicht als KI-Experte, sondern als KI-Praktiker. Aber wenn wir mal in andere Länder schauen, dann wird künstliche Intelligenz als Arbeitserleichterung schon relativ lange eingesetzt. In Holland beispielsweise, da stellt ein KI-System Protokolle fast Parlamentsdebatten bereits zusammen. Oder in Brasilien, da ist KI eine Hilfe für Abgeordneten. Wenn es darum geht, welche Folgen hat eigentlich ein Gesetz auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf die Umwelt? Also KI erweitert sozusagen den Horizont. Oder in den USA, da hilft KI im Repräsentantenhaus, um Gesetzesvorschläge zu vergleichen, auch zu verhindern, unnötige Gesetze zu schreiben oder unnötige Paragraphen aufzutürmen, womit man sich dann wieder mit dem Bürokratieabbau beschäftigen muss im Nachhinein. Also KI ist einfach wahnsinnig vielseitig. Es schärft unseren Blick im Fokus, aber es erweitert ihn auch. Und ja, wie kam ich jetzt auf dieses Thema? Andreas, gute Frage. Ganz ursprünglich, also habe ich mir so überlegt, wie bin ich da drauf gekommen, jetzt auch in Vorbereitung auf diesen Podcast? Und ich glaube, ich war schon immer ein Nerd, ja. Ich mit 6, 7 Jahren hat mir mein Papa so einen kleinen Kasparov-Schachcomputer geschenkt. Und was hat das jetzt mit KI zu tun? Ich hätte da so ein kleines fingernagelgroßes Feld, wo der Buchstabe und die Zahl dargestellt wurde. Und ich war damals schon fasziniert, mit so einer Maschine zu spielen, sprichwörtlichen Sinn. Und das ist dann irgendwie in mich hineingesickert, ging dann weiter. Wurde Journalist oder wollte Journalist werden über ein Studium Germanistik und Soziologie, hat auch erstmal mit KI nichts zu tun, aber dann kam die Abschlussarbeit und ich dachte mir, das ist doch wahnsinnig spannend, mal die Vorteile des Computers, die Analysefähigkeit mit der klassischen Hermeneutik, mit der klassischen sozusagen Analyse des Menschen zu kombinieren, und siehe da, meine Abschlussarbeit befasste sich damit, ob es möglich ist, einen Schreibstil eines Schriftstellers heraus zu kristallisieren. Und da sind wir jetzt schon etwas näher an der KI.
Wann hattest du die geschrieben, die Arbeit?
Die Arbeit habe ich 2015 Zeit? Geschrieben, ja.
Okay.
Ah, okay, also noch ein bisschen davor.
Aber ein Vordenker.
Ein Vordenker. Und ist es möglich, was war so der ganz schnell der Outcome aus deiner Analyse?
Der Outcome war, es kommt auf beides an, auf Mensch und Maschine, also heutzutage eben auch sagen. Und ja, diese Forschungsrichtung, das war noch vor dem Machine-Learning-Zeitalter. Als ich dann wenige Monate später zu meiner ersten richtigen Station zur Deutschen Presseagentur als Volontär gewechselt bin und mich der Chef gefragt hat, ja, David, was hast du denn so in den letzten Monaten gemacht? Und ich dachte, Frau Lee, die Abschlussarbeit, was hast du herausgefunden? Dann habe ich es ihm erzählt, im Aufzug, dann meinte er, du, das kannst keiner Frau erzählen, die rennen dir alle davon. Das ist also, das geht nicht. Das ist wirklich sehr spezifisch, und dann habe ich das abgelegt. Ja. Und war Jahre später, das weiß ich noch, ein Abend, da fragte mich eine Freundin, hast du von diesem ChatGPT gehört? Ich meinte, nein. Ja. Ja, dann klick doch mal da drauf. Und dann bin ich da rein und die erste Anfrage war, erkläre einem Journalisten freundlich, aber bestimmt, dass ich diese Anfrage nicht kommentieren möchte. Und da kam eine Antwort raus, die hat mich wirklich umgehauen. Ich sagte mir, ich kann die Beine hochlegen, und wenn das so weitergeht mit der Qualität, freue ich mich auf die Zukunft. Die Folge war, dass ich jede Nacht bis um 3 Uhr an ChatGPT hing, damals noch in so einer Online-Tabellenfunktion. Da konnte man ein paar mehr Funktionen machen mit dem frühen ChatGPT. So, dann habe ich alle verschiedenen Parameter ausprobiert und einfach geguckt, was kann dieses Ding leisten, wo kann ich es sinnvoll einsetzen. Welchen Hintergrund hat KI-Einsatz überhaupt in der Politik? Das kann ich euch sagen. Um 8 Uhr morgens kommt bei mir jeden Morgen der Pressespiegel an des Landtags. Und der Pressespiegel, das sind 100 Seiten. Alle Artikel drehen sich von A bis Z. Meine Aufgabe ist es, diesen Pressespiegel auszuwerten und um 10 Uhr wiederzugeben. Und da dachte ich mir, nach meinen nächtlichen Sitzungen, Mensch, das probiere ich jetzt mal, Texte zusammenfassen, ja, von 4.000 Zeichen auf 1.000 Zeichen runter. Und beim ersten Mal habe ich mich nicht so richtig getraut, es richtig anzusprechen und es richtig zu verwenden, habe ich gemerkt, es wird immer zuverlässiger, es wird immer besser, es erleichtert mir die Arbeit. Und anstatt, dass ich jetzt um 7 Uhr aufstehe, um den Pressespiegel zu durchleuchten, muss ich um 9 Uhr, um 9:30 Uhr anfangen. Also habe enorm viel Zeit gewonnen.
Da hast du die Nächte wieder reingeholt.
Da habe ich im Nachhinein die Nächte wieder reingeholt.
Return on Investment.
Genau.
Ja, im Prinzip schon. Ne?
Genau, und es reicht für die zweite Tasse Kaffee morgens. Das ist auch nicht schlecht. Aber vor allem hilft es mir, repetitive, wiederholende Aufgaben zu erledigen. Für mich ist KI mehr die IKEA-Toolbox als der Hilti-Schlaghammer. Was meine ich damit? Ich setze die Werkzeuge zielgenau ein, ja. Also so zielgenau, dass ich eben genau den richtigen Punkt treffe, beispielsweise jetzt die Morgenauswertung. Das habe ich so einprogrammiert, dass es mir auch ein zuverlässiges Ergebnis wiedergibt. In der Politik muss man natürlich den richtigen Ton treffen. Deshalb ist es eben auch wichtig, Systeme zu haben, die verlässlich sind, die auch den Output liefern, die man haben möchte. Und klar kann man sich ein bisschen nach links und rechts bewegen, aber vor allem geht es eben darum, Zeit zu sparen, Qualität zu gewinnen und die frei gewordene Zeit für die wichtigen Dinge einzusetzen. Und das bedeutet, mit den Bürgern zu sprechen, mit den Journalisten zu reden oder auch öfters eine Teamsitzung zu machen, weil alle anderen Sachen wie Protokoll schreiben etc., das kann die Maschine.
Und aber was ich jetzt rausgehört habe, du hast es natürlich sehr stark aus deiner Leidenschaft heraus gestartet, diese ganze Sache. Aber es ist ja kein persönliches Projekt geblieben. Ne? Es ist ja jetzt, du nutzt das ja jetzt schon in deinem Berufsalltag oder experimentierst damit. Ist es jetzt bei euch jetzt schon größer aufgelegt? Also gibt es da so ein richtiges Projekt, einen richtigen Projektrahmen innerhalb deiner Rolle? Wie ist das bei euch? Wie wird das bei euch gelebt, dieses KI-Thema?
Zunächst mal habe ich natürlich mit meiner Leidenschaft begonnen, erstmal selber ausprobiert, wie geschildert, wie kann ich KI auf meinen Alltag herunterbrechen, wo kann ich es sinnvoll einsetzen, wo stößt es an Grenzen. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, das Ganze in mein Team zu bringen. Mein Team, das sind Leute aus der Öffentlichkeitsarbeit, also die Veranstaltungen planen, die Slogans sich überlegen für beispielsweise Bürgerdialoge oder auch für Kulis oder T-Shirts oder was auch immer. Da kann KI natürlich auch kreative Vorschläge liefern, auch so Vorschläge out of the box. Ja, wir haben ja alle unsere Scheuklappen auf, da hilft es auch ungemein. Selbst wenn es ist, eine Diskussion, einen Widerspruch zu erzeugen. Das ist die eine Erfahrung. Die andere Erfahrung ist, dass es sehr hilft, wenn man Schwierigkeiten oder sagen wir mal ein bisschen Berührungsängste mit Social Media hat. Und da kommt aber auch schon zum dritten Punkt. Das ist nämlich nicht nur, dass der Einsatz künstliche Intelligenz in meinem Team bleibt, sondern ich jetzt auch diese Rollout-Phase gestartet habe. Die Rollout-Phase vielleicht eher nicht so wie im Unternehmen, sondern eher eine Überzeugungsphase. Es kommt meines Erachtens nicht nur darauf an, die beste Technik zu haben, sondern vor allem auch die Menschen zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, KI einzusetzen. Was meine ich jetzt mit Bezug auf Social Media? Da habe ich einen Bot gebaut, der einen trockenen Text in einen Social-Media-Post umwandelt, in dem der Bot abfragt, was ist der Bildungsgrad deiner Zielgruppe, was ist das Alter, was sind die besonderen Interessen, aus welcher Region kommen sie? Und der Bot maßschneidert dann diese Antworten auf das Zielpublikum und liefert schon mal ein Ergebnis von 60-70%, wo manches Abgeordnetenbüro sich schwer tut und eine halbe Stunde, Stunde braucht, da kommt der Bot und macht das Ganze in 30 Sekunden.
Das ist sehr spannend. Und merkst du die Resonanz, dass die mehr wird? Also dass mehr Abgeordnete, mehr Personen zu dir kommen, rennt dir die Bude ein gerade damit? Also ich kann mir vorstellen, dass es ja für einige schon ein riesen Mehrwert ist, ne? Wenn ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte von Social Media und Texteschreiben, dann gebe ich da die Sachen vor und das System hilft mir dabei, ich schon mal zumindest, auch wenn es nur 60-70% Trefferquote ist, da einen Text vorzubereiten, den ich dann so halbwegs so schon nehmen kann.
Ja, also auf jeden Fall ist es so, dass da positive Rückmeldungen reinkommen von den Mitarbeitern. Es ist aber auch so, dass kritische Rückmeldungen reinkommen, klar. Da geht es um Themen Datenschutz, wie sicher sind meine Daten, wie wird es verwertet, wann soll ich KI einsetzen. Aber eben auch positive Resonanzen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, einer schrieb mir vor wenigen Wochen, Mensch David, vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Ich bin eigentlich eher technisch nicht so affin, aber jetzt habe ich so eine Art kleines Tamagotchi zur Hand, das ich immer frage, auch im privaten Bereich, was soll ich kochen? Und das ist schon klasse. Und ich glaube, darum geht's, ja, KI auf die Alltagswirklichkeit herunterzubrechen und zu zeigen, es kann einem helfen, wenn man eben Leitplanken für diese Technik einzieht.
Was sind da so wir sprechen ja immer von Use Cases, also Anwendungsszenarien. Was sind so typische Anwendungsszenarien, die du unterstützt, die du womöglich auch so mit speziellen Lösungen unterstützt? Also, eine, das habe ich ja schon mitgenommen, ne, das ist diese Aufbereitung von Texten, von Dokumenten. Ne? Damit bist du ja eingestiegen, also so große, umfangreiche Texte. Aber was gibt's darüber hinaus? Was würdest du da so als die wesentlichen Anwendungen sehen?
Die wesentlichen Anwendungen, die wir gerade benutzen, die wir gerade in die Fläche ausrollen, das sind die Assistenzen, die Assistent-Bots. Ja? Bots, was verstehen wir darunter? Das Das sind jetzt keine Terminator-Gestalten, die alles können, sondern Bots, Schnellboote, haben wir auch schon mal gesagt, Andreas, können spezifische Aufgaben machen. Ja? Das ist die IKEA-Toolbox erweitert. Beispielsweise, wenn ich jetzt das hier gerade aufrufe, dann habe ich hier so eine Seite angelegt bei po.com. Da sind meine Assistenten, die ich für verschiedene Aufgaben benutzen kann. Ja, und die Assistenten, die haben alle ein Profilbild, die haben alle eine Beschreibung, was sie können. Und unter der Motorhaube sozusagen, da steckt der Prompt, die Anweisung. Und diesen Prompt habe ich geschrieben, weil ich weiß, dass A, erstens dieser Prompt funktioniert und B, die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar keine Lust haben, sie das mal einzutippen oder selber zu entwickeln.
Warte mal kurz, David. Ich glaube, wir müssen das Po noch mal ein bisschen einordnen. Mhm. P-O-E
genau,
geschrieben.
Ich gucke jetzt gerade noch mal meinen Dings her. Geht weiter gern. Ja, sorry.
Genau, genau. Also was ist das? Eine Art ChatGPT oder was können die Hörerinnen und Hörer sich darunter vorstellen?
Ja, also Po, das ist erstmal eine Benutzeroberfläche. Eine Benutzeroberfläche, wenn man es jetzt bildlich sieht, das ist wie eine Karosserie. Eine Karosserie mit verschiedenen Motoren. Die verschiedenen Motoren, das ist ChatGPT, das ist das Konkurrenzprodukt Claude oder Gemini von Google. Ja, also verschiedene Sprachmodelle, die ich mithilfe von Po.com ansteuern kann. Also Po sagt mir, mit welchem Bot möchtest du die Anfrage starten? Und dann klicke ich auf einen der Bots, die sich in der Liste wiederfinden. Das kann man machen, aber deutlich einfacher ist es, mit diesen selbst erstellten Bots zu hantieren. Und diese selbst erstellten Bots, die haben eben eine gewisse Optik, die haben einen Namen, die haben eine Funktionsbeschreibung und die können eine Aufgabe richtig gut. So, und zu diesen Bots, da zählt beispielsweise die Style-Steller. Ja, wer ist die Style-Steller? Ich habe euch vorhin von diesem Fingerabdruck-Schreibstil erzählt, ja. Und da habe ich mit Hilfe auch noch von dem Wissen, was ich aus dem Studium weiß, meinen Schreibstil geklont oder zumindest eine Anweisung geschrieben, die es ermöglicht, einen Text 1 zu einem Text zu machen, der eher meinem Schreibstil entspricht als alles andere. Und dann sage ich zu Ed Stella, ja, du Stella, schreib mir mal bitte diesen Text in meinem Schreibstil um. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall. Dann komme ich schon ein bisschen mehr meiner Sprache nach.
Wie trainiert man das? Gibt man einfach Texte rein von sich, die man mal geschrieben hat und das System lernt dann deinen Schreibstil?
Ja, das kann man machen. Das ist natürlich sehr aufwendig und das hängt auch ein bisschen davon ab, welches Format ich bediene. Also schreibe ich eine Landtagsrede, schreibe ich einen Social Media Post. Da muss man natürlich auch die Form oder die Kategorie wahren. Deutlich einfacher ist es, wenn man kleiner Trick, wenn man verschiedene Kategorien anlegt, also Wortwahl 0 bis 10 oder Werbestil 1 bis 10 oder Satzstruktur 0 bis 10, Formalitätsgrad 0 bis 10. Wie komme ich jetzt auf meine Zahl? Da kommen wir zu dem Punkt, den du gesagt hast, Sandra. Dann sage ich ihm, lieber Bots, hier sind vier Kategorien, analysiere mal anhand meiner Texte, die ich dir jetzt zur Verfügung stelle, wie ist denn mein Formalitätsgrad? Wie ist jetzt mein Satzstruktur? Habe ich eher kurze oder lange Sätze? Bin ich nüchtern oder bin ich sehr kreativ, werbend?
Sehr blumig.
Ja, sehr blumig. Ja. Genau. Und dann kommt man irgendwann so zu seinen Zahlen. Und die kann man aber auch wiederum anpassen. Also wenn Style-Steller sozusagen einen Text umformuliert in meinem Stil, und ich bin nicht so ganz zufrieden, weil ich merke, das passt nicht so richtig zu der Kategorie, die ich jetzt anstrebe, da kann ich zu Style-Steller auch sagen, du, ich schreibe einem Juristen, mach mal den Formalitätsgrad auf 9 von 10, ja, beispielsweise. Oder ich spreche mit Schülerinnen und Schülern, setz die Satzstruktur runter auf 2, damit die Sätze einfacher und verständlicher sind und. Also das kann man alles machen. Man dreht quasi wie so an so einem Teacher-Pult die Regler und kommt dann näher an seine Lösung heran.
Du, wenn du jetzt sprichst, also du machst diesen Bot, Bei der Style-Stella machst du erstmal den Bot jetzt, das ist jetzt so ein Bot, den du wahrscheinlich für dich nutzen würdest, wo du jetzt sagst, okay, formulier mir jetzt diesen formalen Text um in meine Sprache, so dass ich den praktisch rausgeben kann als meinen Text, ne? Und du könntest das jetzt aber auch so als so eine Art, wie sagt man, Service für einen Politiker machen, der jetzt darauf seinen Stil findet oder einen Stil findet für Instagram, für Social Media oder solche Sachen. Ist das richtig verstanden?
Das ist richtig, genau. Also die Bots, die waren jetzt mal bei mir in der Experimentierphase und die wichtigsten Bots, Style Stella hat auch noch andere Teammitglieder, das nenne ich mein A-Team, die habe ich ausgerollt an die Abgeordneten und an deren Mitarbeiter, auch an die parlamentarischen Berater. Was heißt ausgerollt? Also diese Bots sind über einen Link, über eine URL verfügbar. Ja, also ich schicke diesen Link jetzt dir, du öffnest den Link. Wenn du ein Konto hast auf po.com, kostet übrigens so viel wie ChatGPT, dann kannst du dich da einloggen, kannst den direkt benutzen. Also du brauchst nur die URL. Ja, und weitere Bots, das sind beispielsweise die Kernaussagen, Kim, die aus parlamentarischen Dokumenten die wichtigsten Aussagen heraus schält. Oder der Vermarktungs-Markus. Der Vermarktungs-Markus, der beantwortet schon mal meine Fragen, die ich als Pressesprecher habe an die Abgeordnetenbüros, beantwortet er gleich mal vorweg, ja, um was geht es, was ist das Problem, was ist die Lösung, was sind die nächsten Schritte, hilft denen unglaublich, schon mal vor.
Will der denn auch Spaß haben?
Und warum Markus?
Versucht, alliterarisch zu sein, aber bei V fiel mir nichts ein. Und dann dachte ich mir, Marktung, Markus. Genau. Oder der Pressesprecher Paul, der aus einem Text eine Pressemitteilung macht. Dann, wen haben wir noch? Ganz spannend, das ist jetzt aber eher für Feinschmecker, das ist der Schattenautor Sean. Da könnt ihr euch jetzt eher schlecht was drunter vorstellen. Der Schattenautor, der hat aber eine Spezialfähigkeit, eine Superkraft. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, also im Kommunikationsbereich, da geht man von idealtypischer Kommunikation aus, also von typengerechter Kommunikation. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Menschen, jede mit unterschiedlichen Veranlagungen. Ja, jeder spricht nach seiner Sprache. Und in dem Fall gibt es halt beispielsweise den begeisterungsfähigen Typen, den kritischen Typen, den Beobachtenden, den Harmoniebedürftigen, den dominant Auftretenden und den Zahlen, Daten, Fakten Menschen. Ja. So, und wenn ich ungefähr weiß, was sind so die Idealtypen, was zeichnet sie aus, dann kann ich oder habe ich dem Schattenautor gesagt, ja, also schau dir mal bitte die unterschiedlichen Kommunikationsstile dieser Menschen an. Und jetzt stell dir vor, diese Rede, die ich dir hier gebe, die schreibst du jetzt mal bitte um auf ein anderes Publikum. Im Publikum, da sitzen jetzt besonders kritische, besonders rationale und besonders entscheidungsfreudige Menschen, also sozusagen das Chefpublikum. Genau, richtig. So ungefähr. Und da hilft es jetzt nicht quasi, die Harmoniesoße rauszuholen, da musst du jetzt auf den Tisch hauen. Und dann kommt der Debattenautor, kommt jetzt her, Debattenautor, aber hat mit Debatte hat es ja definitiv auch zu tun, und formuliert seinen einen Text um. So, wann hilft das? Das hilft vor allem bei einer Landtagsrede, wenn man mal die Tonalität ändert. Ja, das ist sehr hilfreich. Was aber auch sehr hilfreich ist, und jetzt habe ich zwei Bots miteinander vermischt, der Debattiermeister Dan, der nämlich genau das schafft. Der Debattiermeister geht nämlich in die Avocatus Diaboli-Rolle rein, also in die Rolle des Teufelsanwalts und überlegt mal, ja, lieber grüner Abgeordneter, das ist ja schön, dass du die Atomkraft abschalten willst, aber hast du dir mal vorgestellt, was das auch für negative Effekte haben könnte? Was ist der Benefit? Der Benefit ist, dass ich meinen Abgeordneten sozusagen präventiv schon mal auf die Gegenargumente einstelle oder ihm die Möglichkeit gebe, auch mal in Angriff zu gehen in der Debatte. Ja, sozusagen für den Backup-Zettel des Redners und kann herausholen, hey, das stimmt aber nicht, denn ... Und das ist unglaublich hilfreich, weil wir halt gerade im politischen Betrieb einfach die Scheuklappen aufhaben und gewisse Dinge nicht sehen. Und es schon mal hilft, zumindest sich mit einem 360-Grad-Blick an ein Thema zu nähern.
Das ist super, das passt. Das würde auch super auf Unternehmen passen, Sandra. Du denkst, kennst es ja auch mit den Sales Battle Cards, ja, wenn der Vertrieb draußen ist Und da wird ja auch mit Gegenargumenten, ne, soll da ja eigentlich auch umgehen können, ne, und mit Einwänden. Ja. Und genau dafür wäre das super.
Ja, du kannst also alles, was David genannt hat, im Prinzip könnte man daraus auch für Unternehmen Baukasten machen, ne, wo du IKEA-Tool-Werkzeuge machen, wo wir, was dort verwendet werden kann, ne, also auf jeden Fall, ob das irgendwas zusammenfassen ist, auf Social Media Texte schreiben und so weiter und aber auch, Gegenargumente eintrainieren, zu schauen, was kommt mir denn entgegen? Ist echt gut.
Hm? Also ich glaube, es lohnt sich auch. Ich gebe es zu, ich habe vorher schon mal reingeguckt. Ich habe mir mal die PoE-Plattform angeguckt, also poe.com für die Hörerinnen und Hörer. Wählt euch da einfach mal ein, guckt mal drauf. Es macht auch Spaß, ein bisschen rumzustellen. Da gibt es Leute, also es ist praktisch eine Plattform, wo man Bots erstellen kann, die Zugang haben zu unterschiedlichen Sprachmodellen. Und aber wo man praktisch die Bots erstellen kann und für Dritte bereitstellen kann. Und da gibt's auch auf der Oberfläche, da kommt man schon ran, ohne dass man da irgendwie als Premium-Mitglied gelistet ist, da findet man schon Bots, wo man einfach mal so drauf zugreifen kann und so. Also kann man schon mal rumspielen und vielleicht für das eine oder andere Kommunikationstalent unter euch, vielleicht entsteht da auch die Lust, das wirklich selber mal auszuprobieren. Also es klingt ja unheimlich spannend, David. Danke, dass du uns mit deiner Leidenschaft da total anstellst.
Absolut. Man merkt das auch, wenn du jetzt reden kommst. Das ist echt schön, dir zuzuhören, dann gerade über die Bot-Geschichten. Wie ist das vom datenschutzrechtlichen Aspekt her? Also ich könnte mir vorstellen, dass es da auch Bedenken in die Richtung gibt, der Abgeordneten und sind meine Daten sicher? Was muss ich da jetzt reingeben? Ich glaube, bei Sachen, die sowieso im Netz sind, ne, so Pressesachen, die sowieso öffentlich sind, ist das vielleicht gar nicht das große Thema. Aber was ist denn mit meinen Reden, die ich irgendwo reinstelle und dann zur Verfügung stelle?
Der Datenschutz
und so
ist ein recht wichtiges Thema bei uns in der Politik. Denn wenn wir von KI sprechen, schwingt ja immer ein Thema mit. Und das ist Vertrauen. Vertrauen darauf, dass der Abgeordnete sich auch wirklich mit der Bürgeranfrage befasst, dass der Abgeordnete sich auch wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, dass das nochmal durchdenkt. Und drittens, dass das Büro, dass der Abgeordnete auch wirklich vertrauensvoll und sensibel mit meinen personenbezogenen Daten umgeht. Und deshalb ist mein Credo, das ist so wie bei der Einparkhilfe auch, ja, nutzt es mit Hirn, ja, macht die Augen auf. Wenn ich rückwärts einparke, dann kann ich mein Assistenzsystem einschalten. Aber ich habe noch niemand gesehen, der ausgestiegen ist, einen Knopf gedrückt hat und gesagt, das wird schon, ja, wird schon einparken. Und so sollte man eben KI auch nutzen als Werkzeug. Und zwar sich immer dessen bewusst sein, wo auch die Gefahren liegen. Und Datenschutz, personenbezogene Daten, das ist natürlich ein Riesending. Ja, wenn irgendwie rauskommt, dass eine Partei schludrig mit den Bürger oder Mitgliedsdaten umgegangen ist, dann gab es eigentlich bisher immer den Fall, dass sie das um die Ohren geschlagen bekommen haben, und zwar auch zu Recht. Und deshalb ist mein Credo, setzt KI in der politischen Kommunikation für diese Formate ein, die irgendwann sowieso das Licht der Öffentlichkeit betreten. Bei Reden ist es relativ einfach, die werden ausgestrahlt, die werden irgendwie archiviert, das kann ich machen. Wenn es jetzt aber darum geht, dass ich plötzlich ein KI-basiertes System habe, das ich einsetzen möchte, um meine Flut an Bürgeranfragen zu beantworten, weil ich nicht mehr Herr werde und weil ich vielleicht auch ein bisschen bequem bin und weil es deutlich komfortabler ist, auf den Knopf zu drücken und dann spult es mir meine Antwort aus. Davor rate ich ab und davor rate ich auch in Zukunft ab. Nicht nur aus technischer Sicht, weil so ein KI-System natürlich nicht weiß, dass es Daten wie Adresse oder politische Einstellung oder Geschlecht oder sexuelle Orientierung einfach nicht nutzen darf, allein schon aus DSGVO-Sicht, aber auch aus ethischer und moralischer Sicht, sondern eben auch, dass die Gefahr besteht, dass das wichtigste Pfund in der Politik, nämlich der direkte Kontakt zwischen Bürger und Abgeordneter, direkte Bezug, also der Bezug zum Stellvertreter, der für mich im Parlament sitzt, dass der verloren geht. Und deshalb ist KI ein zweischneidiges Schwert. Denken wir dran, dass es vielleicht irgendwann mal in naher Zukunft KI-Avatare gibt, die Arbeit von Abgeordneten miterledigen. Ja? Dann hat das natürlich positive und negative Punkte. Der positive Punkt ist, der KI-Avatar ist 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar. Der KI-Avatar beantwortet mir die Frage, wie sieht eigentlich der Staatshaushalt von Baden-Württemberg aus und wie viel Geld wird für die Jugendarbeit ausgegeben? Ja, dann kommt der Avatar David und in der gleichen Geste, in der gleichen Mimik und in der gleichen Tonlage erklärt er mir, was die Antwort ist. Aber vielleicht ist der Abgeordnete David dann irgendwann auch zu faul und sagt, ach, ich brauche eigentlich gar nicht mehr zu Termin gehen, ich schicke jetzt einfach meinen Avatar in die virtuelle Runde. Da hat man natürlich eine Gefahr, zu sehr auf ein technisches Hilfsmittel zu setzen. Also man wird erstmal selber abhängig, aber vor allem verliert man den Kontakt mit der Bevölkerung, der notwendig ist. Und gerade in Zeiten, wo die digitalen Angebote immer weiter wachsen, das konnten wir jetzt auch in den letzten Wahlen beobachten, geht was verloren, was ein Gefühl ist, was gar nicht auf Fakten heruntergebrochen werden kann. Und ich glaube, da muss man unheimlich aufpassen, dass man A, nicht in ein blindes Vertrauen übergeht und B, in so einen Zurücklehnmodus, weil man sich vermeintlich auf diese schönen digitalen Hilfsmittel ja verlassen kann, die einen die Arbeit erledigen.
Weil ja gleichzeitig auch wieder der Bedarf wächst nach einer, wie sagt man, authentischen menschlichen, nach einem authentischen menschlichen Gegenüber. Ne? Das gewinnt ja dann auch wieder, je mehr man KI einsetzt, umso mehr fragen die Leute auch, ich will mal jemand Richtiges haben, ne? Nicht, dass sie am Ende die Bots unterhalten.
Das ist richtig. Ja, genau. Und ich glaube, was dort auch noch mit reinspielt, ist, dass man als Abgeordneter oder auch im Unternehmen, ne, das, was mir eine KI bereitstellt, nicht blindes Vertrauen walten lässt und das so nimmt und hochstellt, ja, passiert eine Menge zwischen den Systemen oder in den Systemen, wo es auf jeden Fall noch gilt, dass ein menschliches Auge drüber schauen muss. Na, sei es jetzt über Halluzination, also die KI denkt zwar, es ist richtig, weil es aus irgendwelchen Quellen irgendwas herausfiltert und das so darstellt, aber in Wahrheit ist es nicht so. Also die ganzen Sachen wirklich kritisch zu hinterfragen und dann immer noch mal drüber zu lesen, ist, glaube ich, an der Stelle auch ganz, ganz essentiell.
Also mein Glaubenssatz ist Co-Pilot statt Autopilot und der Mensch muss stets mit beiden Händen am Lenkrad sein. Ja, okay, Autometapher wieder hervorzuholen. Was bedeutet das jetzt in Bezug auf Halluzinationen? Zwei Punkte. Erstens gibt es ja gerade einen Konkurrenten von Google, der ihm das Leben schwer machen will. Der heißt Perplexity. Und Perplexity schafft es anders als Google, nicht nur die blauen Links auszuspucken, sondern eben auch ganze Antworten zu generieren. Und zwar mit Fußnoten versehen, angeblich live. Es gibt auch schon wieder andere negative Punkte. Aber im Grunde kann man sich das vorstellen, ich suche nach einem Begriff, ich suche nach einer gewissen Fragestellung und ich bekomme so eine Art Wikipedia-Eintrag automatisch generiert. Und auch da sind wir hier beim Thema Abhängigkeit und auch da sind wir beim Thema Halluzinationen. Es gibt zwar diese Referenzen, ja, aber es ist, und das ist auch meine Erfahrung, nicht, selbst bei Perplexity, nicht zu 100% sicher. Es werden einfach gewisse Kohärenzen gebildet. Ja, die Forscher sagen auch, es gab jetzt 2024 von chinesischen Wissenschaftlern eine Studie, die sagen, ein Sprachmodell lebt von Halluzinationen, das kann gar nicht anders arbeiten. Und deshalb ist der Versuch, Halluzinationen zu 100% zu eliminieren, so gut wie ausgeschlossen. Es geht erstmal technisch darum, Halluzinationen zu minimieren, aber vor allem, das, was ich vorhin auch meinte, das Hirn einzuschalten, die Augen offen zu halten. Und selbst mir, der KIs permanent einsetzt, ging es letztens so, da war ich aber richtig erstaunt, da habe ich eine neue Verwaltungsverordnung analysieren lassen. Ich habe gesagt, na, also was ändert sich denn da jetzt genau? Also die Auftragshöhe steigt, dadurch müssen die Unternehmen sich weniger mit Papierkram herumschlagen und die Verwaltung kann schneller bestellen, Möbel, Handwerksleistung und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, welche Beispiele finden sich denn da in Bezug auf 200.000? Und dann wurden mir richtig schöne plastische Beispiele, die mit Kusshand hätte ich die 1:1 verwendet. Das war so schön, das war zu schön, um wahr zu sein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb bin ich dann nochmal rein in dieses Dokument, dachte mir, irgendwas stimmt da nicht, es ist einfach zu perfekt. Und da kam ich darauf, das kann 9 von 10 Sachen waren falsch. Und man kann nicht richtig erklären, wie diese Halluzinationen zustande kommen. Aber es gibt so ein paar Anzeichen, muss ich das vorstellen wie so eine Wippe. Auf der einen Seite fordert man von der KI Kreativität ein, höchsten Maße, und auf der anderen Seite nüchtern am Fakt zu bleiben. Und das geht nicht, sagt der Wissenschaftler. Also ihr müsst euch entscheiden, auf welcher Seite der Wippe ihr stehen wollt. Oder wir müssen wissen, wie wir die Regler so drehen, dass wir kreative Ergebnisse, die vielleicht ein bisschen schwammig sind oder sehr schwammig sind, für gewisse Teilaufgaben einsetzen, aber wiederum für spezifische Aufgaben, wo es auch wirklich auf Fehlerlosigkeit ankommt. Und das geht jetzt nicht nur um generative KI, worüber wir jetzt hier sprechen, sondern auch im Justizbereich oder in der Industrie, Mustererkennung. Da muss dann der Kreativitätspegel heruntergedreht werden. Aber hat natürlich sozusagen auf der anderen Seite eben auch den negativen Punkt, dass wir weniger anschauliche Beispiele erhalten, die wir eigentlich bekommen wollen. Ja.
Kann man diesen, also ich teile deine Erfahrung, ja, die habe ich selbst gemacht. Ich habe selbst mal versucht, ein Buchkapitel mit ChatGPT zu schreiben, und es hat mich beim ersten Durchlesen hat es mich umgehauen. Ich dachte, ich kann meinen Job an den Nagel hängen. Also genau auch noch so mit Referenzen aufgelistet und so. Und im zweiten habe ich gemerkt, die KI hat überhaupt nichts verstanden. Die hat einfach bloß, ne, das ist einfach bloß ein Wahrscheinlichkeitsmodell, was mit Wahrscheinlichkeit Wörter aneinander formt. Selbst die Referenzen, die haben dann einfach bloß von den Wörtern her zueinander gepasst, aber hat überhaupt nichts gebracht. Aber wie kann man sowas, also ich meine, jetzt gibt's Politiker, du machst jetzt Bots für Politikerinnen, Politiker, denen es helfen soll, wo Seiten zusammengefasst werden, und da will ich mich natürlich irgendwie drauf verlassen können. Kann man da mit guten Prompten, und das ist ja das, was du mit deinem Bot machst, ne, oder mit den Bots, die du bereitstellst, kann man da ein bisschen entgegenwirken, solchen Halluzinationen? Also
man kann den Halluzinationen entgegenwirken, technisch, das geht. Ich würde aber auch sagen, es gibt keine hundertprozentige Gültigkeit und keine hundertprozentige Garantie. So ein bisschen Trick durch die Hintertür ist, ich verwende für die Kernaussagen ChatGPT, speist das Ergebnis in Perplexity ein und sag Perplexity für einen Faktencheck durch und den Prompt dann dahinter. Ne? Prüfe jede Aussage, prüfe jeden Fakt nach Aktualität, nach Stimmigkeit und so weiter. Und am besten packe ich dann noch ein drittes System rein und dann habe ich schon mal ein paar Fehler ausgemerzt. Beispiel dazu: Wir haben jetzt demnächst ein Interview, da geht es um den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da geht es vor allem um unsere Photovoltaikpflicht, die wir in Baden-Württemberg eingeführt haben. Und als Vertreter der Grünen plädieren wir natürlich dafür, baut euch eine Photovoltaikanlage aufs Dach, das lohnt sich. Und da haben wir das mal durchgerechnet, wie das so ist bei einer dreiköpfigen Familie, was die an Strom zahlt pro Monat, was so eine Anlage kostet, wann die Kosten wieder drin sind und. Und wie wir ja wissen, sind KI-Systeme besonders bei mathematischen Fragen auf dem falschen Dampfer unterwegs. Da gab es erhebliche Verbesserungen jetzt in der Zwischenzeit. Also die Verbesserung von ChatGPT 3,5 zu 4,0. Das sind fast 30 Prozentpunkte in Akkuranz. Also ChatGPT 3,5 hatte 47% und die Vierer, die aktuelle Version, die liegt bei fast 80%. Das ist natürlich eine Menge, aber was ich jetzt nochmal zurück auf das Photovoltaik-Beispiel zu kommen, was ich da sagen wollte. Es half enorm, dass ich verschiedene Sprachmodelle verwendet habe. Und am Ende, ja, merke meinen Spruch, Mensch mit beiden Händen am Lenkrad und die letzte Entscheidung trifft der Mensch. Am Ende gab ich diese dreistufige KI-Antwort dem parlamentarischen Berater und sagte, du, schau noch mal bitte ganz genau drauf, was ich da geschrieben habe.
Okay. Und was sagte er dann?
Tatsächlich ist es tagesaktuell, ich weiß es nicht, es läuft gerade.
Achso, okay.
Das werden wir demnächst hören.
Wollte ich gerade sagen, das werden wir dann nachreichen in den Shownotes, ob es geklappt hat oder nicht, genau. Aus heutiger Sicht und aus vielleicht auch aus deiner Sicht, was denkst du, wo kann es noch hingehen? Also mit KI oder mit auch den Bots, was hast du noch so im Hinterkopf, wo du sagst, es könnte auch noch helfen? Oder so ganz allgemein gesprochen, ja, wo landen wir denn, wenn wir mit KI arbeiten, gerade so in der Öffentlichkeitsarbeit?
Also in der Öffentlichkeitsarbeit, da haben wir, glaube ich, inzwischen sehr, sehr viele Fälle, was die Textebene angeht, abgegrast und auch durchexerziert. Ich glaube, wichtig ist, wie schon am Anfang gesagt, dass es nicht nur darum geht, einen technischen Moonshot zu machen, sondern das Ding in die Fläche zu bringen. die Leute zu überzeugen, dass es sinnvoll ist. Das ist meine Mission dieses Jahr. Und die Überzeugungsarbeit umfasst 200 bis 300 Leute. Das ist eine ganze Menge. Aber wenn man sich das zusammenrechnet, dann ist es verdammt viel. Und da ist man lieber, wenn 20 mit dem IKEA-Schrauber hantieren, als einer mit dem Hilti-Bohrer. So, da bin ich einmal ein bisschen bodenständig geprägt. Und ja, wohin geht's in der Kommunikation? Man kann sich natürlich da vieles vorstellen. Und es bewegt sich weg von der Textebene. Jetzt ins Audio uns anschauen. Dann könnte ein Anwendungsfall sein, eine Stimme für einen Abgeordneten zu klonen, um Audio-Files zu Statements zu erstellen. Ja, stellen wir uns vor, es gibt ein aktuelles Ereignis. Der Abgeordnete ist im Funkloch. Der private Radiosender braucht dringend einen Ton. Ja, da gibt's in der Regel auch keinen. Oder eben, ich greife auf 11 Labs. Das ist die fortschrittlichste Plattform für die Generierung von Audio, auch von personalisiertes Audio. Gebe da mein Statement ein, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Radiosprache getrimmt, wenn ich mich auskenne. Und schwuppdiwupps habe ich dann mein Audio-File. Ich habe da tatsächlich mal beim SWR nachgefragt, habt ihr eigentlich Interesse daran? Und sagten die, also das hat sich bisher noch nicht so durchgesetzt, auch nicht bei Audio-Files, die die Abgeordneten aus dem EU-Parlament mitschicken. Aber ich bin da optimistisch, dass sowas Verwendung finden könnte. Das Zweite ist, frag den Abgeordneten-Avatar, ne, mit der Stimme und dem Sprechstil. Also gerade die Frage, was tut der Landtag denn eigentlich für meinen Wahlkreis? Wann wird mein Bahnhof saniert und so weiter? Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, dass aus diesem ganzen Zahlenmaterial, also wenn man sich das mal anschaut, der Staatshaushalt, der umfasst fast 20, 30 Zentimeter dickes Papier. Also es ist, da kommt man mit menschlichem Auge natürlich nicht durch. Da ist natürlich KI auch sinnvoll, wenn es darum geht, Daten zu aggregieren, Daten auszuwerten. Genau, und Diagramme wahlkreisspezifisch aufzubereiten. Ne? Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und das Dritte ist, das ist jetzt aber sehr weitgreifend, da hat mich ein Kollege auf LinkedIn letztens inspiriert, der ein Wahlprogramm in eine Bild-KI eingegeben hat und gesagt hat, wie stellt sich eigentlich die Partei die Welt vor zum Thema XYZ? Und das Ergebnis war so eine Art Skizze, so eine Art Karikatur, also neutral gesehen eine Zeichnung. Und das hat er mit verschiedenen Parteien gemacht und da haben sich schon auch Unterschiede abgezeichnet. So, wenn man sich diese rasante Entwicklung mal genauer anschaut, dann ist sehr, sehr viel vorstellbar. Es ist inzwischen ja schon möglich, ein normales Bild, ein Stehbild, in ein bewegtes Bild zu übersetzen. Das sind gerade nur ein paar Sekunden, aber es sind gerade Anbieter auf dem Markt, die versprechen, dass es mehrere Minuten lang sein könnte und die Sprachmodelle auch sozusagen eine eigene Weltvorstellung entwickeln. Ja, es gibt gerade so Diskussionen, können die es nicht? Ja, können sie sich sozusagen ausmalen, träumerisch, wie mit den Informationen, die man ihnen gibt, da eine Welt generiert? Also wie sieht die Welt der Grünen aus, 2026 jetzt mal ganz konkret? Und dann ist natürlich der Next Step, in die 3D-Brille einzutauchen und irgendwann im Metaversum sozusagen die Vorstellung, die das Parteiprogramm oder die Vorhaben einer Fraktion im Parlament, wie wir sie sind, wiedergibt. Also es geht in Richtung Visualisierung, da bin ich ganz davon überzeugt, weil Bilder einfach eine sehr mächtige Überzeugungsinstrumente sind und da bin ich sehr gespannt, wo wir da landen.
Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ich finde das sehr beeindruckend auch, wenn du sagst Bilder malen, was du für Bilder malst, wenn du sprichst und wie viele Brücken du schlägst, wie viele Metaphern du verwendest. Aber gut, ist es irgendwo auch dein Job, ne? Genau. Da ist der Profi am Werk, das merkt man auf alle Fälle. David, vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns heute gegeben hast in deine Arbeit, aber auch in die Möglichkeiten, die deine Arbeit schafft. jetzt nicht nur für Politiker und Politikerinnen, aber auch für Unternehmen, wo man das Ganze dann adaptieren kann. Und wir werden natürlich versuchen, die ganzen Sachen in die Shownotes zu packen, Links bereitzustellen, dass die Personen sich dann entsprechend informieren können und dass wir auch mal nachvollziehen können, was du erzählt hast. Und bis dahin, ich hoffe, dass sich die Welt in die Richtung entwickelt, dass wir wirklich irgendwann mal mit KI-unterstützten Elementen arbeiten können, Visualisierungen haben und so weiter. Und ja, vielleicht reden wir dann einfach nochmal, wenn es soweit ist. Du gibst uns wieder einen Einblick, wie der aktuelle Stand in eurer IKEA-Werkzeugkiste gerade ist, ob der Bohrer noch schon angekommen ist oder nicht.
Ich wollte sagen, wir treffen uns dann nicht im Heimwerkerraum, sondern im Metaversum wieder.
Oder so, genau, richtig. Dann streamen wir aber auch gleichzeitig auf YouTube, weil es so schön ist. Gut, Andreas, David, vielen Dank. Gerade, ich sage das schon, David, an dich. Und wir hören uns bei Gegebenheit wieder. Ich würde mich freuen und dann macht's gut. Ciao. Tschüss. Time for Work, mal mit aus einer ganz anderen Perspektive, aber irgendwie auch einer gleichen, oder? Es ist immer wieder das Gleiche und kann auf alle abgemünzt werden.
Aber mit einer Leidenschaft vorgetragen, ich sag das. Ich bin immer noch am Nachdenken hier so über Sales Tool Sandra und
ja, genau.
Arbeitstool ja. Andreas oder sowas. Also diese Bots-Generierung, ich glaube, das ist echt total spannend und ne, ich habe es schon gesagt im Gespräch, ja, ich lade wirklich alle mal einmal drauf zu gehen auf die Plattform. Und wenn man das Gespräch im Kopf hat, dann kann man wirklich sich drüber nachdenken, wow, das macht ja echt Sinn, ja. Und so als Kommunikationsabteilung im Unternehmen, ja, so drüber nachzudenken, wie können wir eigentlich unsere Leute unterstützen?
Richtig, ne? Gerade wenn du sagst, alle, das ist bei uns ja bei der Transformation auch, wir sollen alle auf LinkedIn präsent sein, aber es hat nun mal nicht jeder den Schreibstil, der die Zielgruppe anspricht. Und unsere Marketingabteilung hat natürlich auch nicht die Kapazitäten, da die ganze Zeit drauf zu schauen. Von daher hast du vollkommen recht, ne, da den Leuten was an die Hand zu geben. Hier könnt ihr selbst machen, beantwortet die drei Fragen oder gebt den Text schon mal rein, dann habt ihr einen coolen LinkedIn-Text, nutzt den und den Prompt, das ist Gold wert. Auf alle Fälle. Super, super Einblicke, die er uns da gegeben hat und auch wirklich adaptierbar auch für Unternehmen und für Mitarbeitende in Unternehmen. Also sehr, sehr, sehr spannend.
Inspirierend und sehr einfach. Ja.
Inspirierend, genau. Wenn ihr auch inspirierende Geschichten habt, uns auch mal von eurer KI, eurem KI-Werkzeugkasten erzählen möchtet oder einfach ein anderes Thema rund um KI, rund um Microsoft 365 habt, dann schreibt uns gerne an timeforwork@transformation.de. Ihr findet uns auf LinkedIn, ihr könnt uns auch auf der Straße ansprechen, wie immer. Wir werden natürlich sämtliche Presseanfragen durch unseren KI-Bot beantworten lassen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal bei eurem Podcast Time for Work und dann alles Gute. Macht's gut, ciao!